Kurz und würzig. Der Podcast zur Digitalisierung von Stadt und Land. Gemeinsam gestalten wir Regionen von morgen.
Hallo und herzlich willkommen zu Kurz und würzig, dem Podcast zur Digitalisierung von Stadt und Land. Mit mir im Studio ist heute wie immer Nina Müller.
Hallo.
Und wir haben einen Gast mit dabei, Monika Barroso.
Hallo.
Hi Monika. Super, dass du dir Zeit genommen hast, heute dabei zu sein. Und weil Nina und ich schon bekannt sind, geht es direkt an dich weiter. Wer bist du so? Was machst du so? Erzähl mal ein bisschen was über dich.
Ja, sehr gerne. Ich bin Monika. Ich bin aktuell Projektleiterin am Sustainability Innovation Lab des Instituts für Technologiemanagement an der Uni St. Gallen in der Schweiz. Und in unserem Lab beschäftigen wir uns hauptsächlich mit nachhaltigen Lösungen und Geschäftsmodellen für Organisationen, Unternehmen, Ökosysteme und Kommunen, die sich in Richtung Smart Cities orientieren. Und im Bereich Smart City sind wir derzeit Partner im EU Horizon-Projekt Ascent, das die Entwicklung sogenannter Positive Clean Energy Districts oder klimapositiven Quartieren in 8 europäischen Städten beschleunigen soll. Und unser Fokus in diesem Projekt liegt vor allem darauf, dass die Geschäftsmodellperspektive in diese urbanen Transformationsprozesse einzubringen. Und ich freue mich, mit euch darüber zu sprechen.
Ja, total schön. So eine Standardfrage, die wir vielen Gästen stellen, weil auch jeder so ein bisschen eine andere Interpretation davon hat, ist: Was ist denn für dich eine Smart City?
Eine intelligente Stadt. Ja, intelligent im Sinne vom Lebensqualität, ja, wie Technologien, aber nicht nur Technologien, sondern andere Arten Innovationen bessere Lebensqualität schaffen. So würde ich Smart Cities definieren.
Ja. Okay, cool. Dazu passt auch ganz gut unser Vorgespräch an die Hörerinnen und Hörer. Wir hatten gerade schon im Vorgespräch darüber gesprochen, ob man nicht dieses Positive Energy auch so ein bisschen spirituell sehen kann auf positive Energien. Und das hat ja auch was mit Lebensqualität zu tun, ob man ja spirituell ist oder nicht.
Ja, genau.
Genau.
könnte man auch so sagen, oder? Ja.
Sehr, sehr spannend. Du bist Leiterin von dem Lab bei euch. Habt ihr da noch weitere Projekte oder seit wann ist das eigentlich ein Thema bei euch in St. Gallen, das Sustainability Lab?
Ja, also ich bin seit fast 3 Jahren jetzt im Lab engagiert, aber das Lab existiert schon seit längerer Zeit. Und also ihr kennt Max Palmier, der Leiter vom Lab. Und das Lab hat sich ursprünglich mit Energieprojekten, beschäftigt, aber heute oder seit ein paar Jahren nicht nur energieorientiert Projekte, sondern Geschäftsmodellprojekte so allgemein. Aber Geschäftsmodell in dieser Schnittstelle mit Nachhaltigkeit. Also was sind die nachhaltige Lösungen oder was sind die Geschäftsmodelle, die nicht nur neue Dienstleistungen oder Produkte schaffen, sondern auch nachhaltige Lösungen für die Gesellschaft oder für die Städte oder für die Organisationen.
Was bedeutet dann in dem Zusammenhang Nachhaltigkeit? Man kann es ja quasi als langlebig identifizieren oder beschreiben. Man kann es aber auch als besonders, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, grün beschreiben. Also wie würdest du sagen, prägt euch dieser Nachhaltigkeitsbegriff in eurem Arbeiten an Sustainability Innovation Lab?
Ja, für uns bedeutet Nachhaltigkeit viel mehr als nur Profitabilität oder Wirtschaftlichkeit, wie man so normalerweise denkt, oder wenn man also von Geschäftsmodell spricht, aber Nachhaltigkeit, dann denkt man sofort an ökologische Aspekte, aber für uns ist das eine Mischung. Natürlich müssen Geschäftsmodelle finanziell tragfähig sein, aber gleichzeitig müssen sie auch soziale, ökologische, kulturelle, technologische Aspekte berücksichtigen. Und wir sehen gerade in Kommunen oder in Smart Cities arbeiten viele verschiedene Akteure zusammen, oder? Wie zum Beispiel Städte, Energieversorger, Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger. Und deswegen finden wir wichtig, unterschiedliche Bedürfnisse und Interessen mitzudenken, wenn man ein Geschäftsmodell erstellt.
Mhm. Wie macht ihr das denn? Du hast ja gerade schon so ein bisschen was so, oder zumindest stelle ich mir das so vor, der Hauptunterschied von einem Geschäftsmodell für eine private, privatwirtschaftliche Organisation und eine Smart City, wo du ja auf der einen Seite diese öffentlichen Aufgaben und Bedürfnisse auch hast und auf der anderen Seite dieses Multi-Stakeholder-Management, das ja durchaus sehr herausfordernd ist. Wie geht ihr damit in der Praxis um?
Ja, genau. Also wir arbeiten häufig mit drei zentralen Fragen. Oder was ist die erste Frage? Was ist der Wert oder Nutzen der Lösung? Also Wertschöpfung, ja, nennt man das auch. Zweitens, wie funktioniert die Zusammenarbeit zwischen den Akteuren, so wie du gesagt hast, diese Stakeholder Management, also diese, wie kann man diese Ökosysteme betrachten? Und drittens, wie wird das Ganze langfristig finanziert und umgesetzt? Also Tragfähigkeit, Skalierbarkeit. Und das nennen wir das magische Dreieck. Oder das Wertschöpfung, Ökosysteme, Tragfähigkeit und Nachhaltigkeit bedeutet für uns also nicht so Profit um jeden Preis. Natürlich ist das auch wichtig, sondern wirtschaftliche Lösungen zu schaffen, die gleichzeitig gesellschaftlichen und ökologischen Mehrwert erzeugen können. Und ja, zum Beispiel arbeiten einige Ascent-Städte an Energiegemeinschaften, wo nicht nur die Energieeffizienz zählt, sondern auch Fragen wie, wer profitiert davon oder wie werden Bürger eingebunden und wie kann lokaler Mehrwert entstehen. Es ist so viel ganzheitlicher als nur die Profitabilität-Frage.
Ja, vielleicht bevor wir auf das Projekt kommen, das sich auch total spannend anhört, bei diesem magischen Dreieck, welche Ecke des Dreiecks hat deiner Meinung nach ist am herausforderndsten?
Ja, ich weiß es nicht, ob das eine bestimmte Ecke ist, weil die sind sehr so miteinander verbunden, oder? Wenn einen von den Ecken nicht so stimmt, dann werden wir Herausforderungen treffen, aber ich würde sagen, wahrscheinlich die Stakeholder-Management-Frage, oder? Weil die Finanzierung ist normalerweise betrachtet als die Hauptherausforderung, aber das glauben wir nicht unbedingt, weil die Ressourcen sind da, die Technologie ist auch da, aber wie man diese verschiedenen Akteure zusammenbringt, das ist von unserer Erfahrung die größte Herausforderung. Wie bringen wir so die Menschen, die Organisationen, die verschiedenen Interessen zusammen, um damit eine nachhaltige, so echt nachhaltige Lösung entsteht.
Und das ist total interessant, weil ich hätte jetzt überlegt, oder wenn wir mit Kommunen über Geschäfts- und Betreibermodelle sprechen, also Wertschöpfung ist da, finde ich, immer so ein ganz wichtiger Begriff, gerade weil das im Kommunalen ja nicht nur ökonomische Wertschöpfung betrifft, sondern eben auch diesen Mehrwert für die Gesellschaft und beschreiben wir das immer. Und das so viel schwieriger oft, finde ich, jetzt zu greifen ist, was ist jetzt konkret die Wertschöpfung in dem Projekt oder in dem Vorhaben, was ich dann auch so im Geschäfts- und Betreibermodell ja übertragen muss, was mir ein Wertversprechen wiederum liefert, was ich irgendwie aber trotzdem messbar machen möchte, damit ich eine Handhabe habe, was langfristig auch zu verstetigen oder zu betreiben, selbst wenn das in den Zahlen auf dem Papier jetzt nicht so gewinnbringend ist, ne? Weil das hast du ja schön erläutert in dem Projekt, ist ja nicht die einzige Komponente, die wichtig ist. Wie geht ihr, oder habt ihr da irgendwie einen Tipp oder einen Trick? Weil wenn du sagst, dein Augenmerk liegt dann auf diesem Stakeholder-Management, also die Stakeholder müssen sich ja auch darüber austauschen, was für sie Wertschöpfung ist in dem Moment, oder?
Ja, absolut. Also zur Wertschöpfung, also ins Mazi, in diesem Kommunenkontext ist es sehr spannend, weil so was wir für nachhaltige Geschäftsmodelle verstehen, brauchen immer eine Mischung verschiedener Formen von Wertschöpfung. Oder natürlich spielen Kosteneinsparungen zum Beispiel oder neue Einnahmequellen eine wichtige Rolle. Aber genauso wichtig sind nicht monetäre Werte. Und die sind auch schwierig zu messen, oder? Wie zum Beispiel bessere Luftqualität oder mehr Lebensqualität, soziale Teilhabe oder ein starkes Gemeinschaftsgefühl. Das sind alle nicht monetäre Werte, die genauso wichtig sind wie die finanzielle oder die messbare Modenarten. Und gerade Kommunen haben hier eine spannende Rolle, denke ich, weil sie oft nicht primär gewinnorientiert arbeiten, oder? Sondern am öffentlichen Wohl orientiert sind. Und das ist auch für uns als Forschungspartner noch immer so eine Herausforderung, weil wenn man von Geschäftsmodell spricht, dann denkt man direkt an Profit. Und ja, und der Begriff wird häufig kritisch auch so gesehen. Und unsere Rolle ist ein bisschen so diese Übersetzungsarbeit zu machen, weil ja, wie gesagt, ist es auch wichtig, dass verschiedene Akteure auch von der Privatsphäre ja dazu kommen. Und ja, ich weiß nicht, ob ich deine Frage, ja, also richtig beantwortet habe.
Ja, doch, 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 auf jeden Fall. Also ja, dass die Kommune da auch eine zentrale Rolle hat zu definieren, was denn eigentlich dann die Wertschöpfung betrifft und das auch vielleicht im Blick behalten muss, dass das erreicht wird, wie jetzt zum Beispiel die CO2-Einsparung oder eine bessere Luftqualität, ne? Also da das Gefühl, dass die Kommune in ihrer Rolle dann dafür, damit sie das erfüllen kann, auch selbst der Betreiber sein sollte oder dass es reicht, sage ich mal, die Rahmenbedingungen festzusetzen und jemand anderes kann der Betreiber sein im Betreibermodell oder was denkst du, wer muss da den Hut aufhaben oder welche Rolle hat da die Kommune oder ist das immer unterschiedlich?
Ja, das ist eine Kernfrage auch für uns im Ascent-Projekt und andere Projekte, wo wir beteiligt sind. Was wäre die Rolle von den Kommunen? Und ich sehe die Kommune vor allem als Orchestrator. Was bedeutet das? Dass die Stadt bringt unterschiedliche Akteure zusammen, schafft Orientierung und sorgt dafür, dass die verschiedenen Interessen einigermaßen koordiniert werden. Das heißt, die Kommune muss nicht immer alles selbst umsetzen oder finanzieren. Das wäre ja fast unmöglich. Aber sie spielt eine zentrale Rolle dabei, genau die Rahmenbedingungen zu schaffen, Vertrauen aufzubauen und auch so Risiken zu minimieren. Und gerade bei diesen komplexen Themen wie Energie, Mobilität oder Bürgerbeteiligung braucht es jemanden, der das Gesamtsystem im Blick behält, oder? Und in vielen Assenstädten übernimmt die Kommune diese Rolle, die Rolle des Orchestrators. Ja, sie bringen zum Beispiel Energieversorger, Technologieanbieter, Wohnbauakteure und Bürger zusammen und schafft einen gemeinsamen Rahmen für die Zusammenarbeit. Wir sehen auch einen interessanten Ansatz, das heißt das Special Purpose Vehicles. Die SPVs, das sind so öffentliche Unternehmen, die auch diese Rolle übernimmt, aber auch von der Kommune, von der Regierung koordiniert. Und das ist ein neues Modell, das eine Partnerschaft zwischen öffentlichem Sektor, Privatwirtschaft und Bürger und Bürgerinnen bringt. Und ja, und wir glauben wirklich, dass wir sehen ja sogar erfolgreiche Beispiele, wo diese SPVs oder sogar wenn die Kommune selbst den Prozess übernimmt, dass so die nachhaltige Ziele erreicht werden können.
Bei diesen SPVs sind das, dass die Unternehmen da mitmachen, ist das, werden die dafür subventioniert oder gibt es dazu eine gesetzliche Verpflichtung oder ist es einfach ein Charity-Gedanke? Weißt du das, wie das, was da die Motivation dahinter ist, dass die Privatwirtschaft sich da engagiert?
Ja, das ist normalerweise eine, so, es funktioniert normalerweise wie eine private Unternehmen und sie bekommen so ein Mandate, so, oder ein Mandat von der Kommune, um diese Projekte umzusetzen, oder? Und dass die Kommune definiert, also die verschiedenen Akteure definieren gemeinsam die Ziele. Und aber der private Sektor bringt Umsetzungskompetenz, Kapital und Innovationskraft ein, oder? Und das ist für diese Unternehmen so wie Business as usual, aber mit gesellschaftlichen Zielen. Und gleichzeitig spielen auch Bürger und Bürgerinnen eine aktivere Rolle, ja, beispielsweise durch Energiegemeinschaften oder lokale Beteiligungsmodelle. Das ist aber für die private Unternehmen ist das ja eine Gelegenheit, so Geschäfte zu führen, aber unter so Rahmenbedingungen, die diese verschiedenen Akteure zusammenbringt. Es gibt ein paar erfolgreiche Beispiele, zum Beispiel in Städten wie Dijon in Frankreich, Lund, Schweden, Lovain in Belgien. Und es kommt immer mehr so vor, also diesen Ansatz, weil das ist auch viel agiler als nur so von der Kommune selbst umgesetzt zu werden. Oder das ist so, es funktioniert wie wirklich so eine private Unternehmen. Aber ja, mit so also in Partnerschaft mit den verschiedenen Sektoren und Akteuren.
Ja, super spannend. Die von dem Projekt, von dem wir schon, das du ja schon mehrfach genannt hast, euer Horizon-Projekt Ascent, welche Städte sind denn da dabei? Also was, wie ist dann das Netzwerk so gestrickt?
Ja, es sind 8 Städte. Es gibt 2 Leuchtturmstädte, so Lighthouse Cities, die sind München und Lyon in Frankreich, und dann 6 Multiplier Cities. Und das sind Porto, Charleroi in Belgien, Prag, Budapest, Alba Iulia in Rumänien, Stockholm, ja, genau, und Stockholm, das sind 6.
Sehr
Und
bunter
ja.
Mix.
Ja, genau. Und das ist auch sehr interessant zu sehen, wie unterschiedlich verschiedene Städte ähnliche Probleme oder Herausforderungen lösen oder probieren zu lösen. Und wir haben schon mit allen Städten gearbeitet Richtung Geschäftsmodell. Wir haben ein paar so eine Serien von Geschäftsmodell-Workshops durchgeführt und wo sie sich damit beschäftigt haben, für so spezifische Lösungen. Und in manchen Fällen hatten wir auch die Gelegenheit, nicht nur die technischen Teams von den Städten, sondern auch andere Stakeholders dabei. Und das hat das so noch spannender gemacht, oder weil dann ja, konnten wir die verschiedenen Perspektiven auch so dabei haben und nicht nur als so eine theoretische Übung.
Und was ist jetzt der Unterschied zwischen Leuchtturmstädten und den anderen? Also machen die 2 Leuchttürme erstmal alles vor und testen und die anderen übernehmen? Oder wird auch zusammen an Konzepten gearbeitet? Oder wie ist da der Unterschied?
Ja, die Idee ist, dass diese 2 Leuchtturmstädte, die sind schon fortgeschrittener als die andere. Und daher bringen sie, also man kann nicht sagen, dass sie etwas entwickeln, das die andere dann übernehmen werden, weil die Kontexte sind komplett anders, oder? Jede Stadt hat eigene Herausforderungen und Bedingungen, aber sie zeigen ja sozusagen mögliche Wege und bringen Inspiration für die anderen Städte. Und die Idee ist, dass sie sich auch während des Projekts austauschen können. Oder es ist ein 5-jähriges Projekt, geht bis nächstes Jahr und ja, und sie treffen sich häufig in Meetings, Konferenzen, Communities of Practice, je nach Solution Packages, um sich auszutauschen. Und das geht um dann, okay, weil was machen die, die die andere Städte inspirieren kann und so weiter. Aber die Leuchtturmstädte sollen die Ziele etwas früher erreichen. Das wäre die Idee, weil sie so also, ja grundsätzlich etwas schon sofort fortgeschrittener als die andere sind bezüglich ja, sie sollten ja bis Ende des Projektes mindestens ein positive clean energy district, so ein klimapositiven Quartier demonstrieren können.
Okay. Dass dieser Leuchtturmbegriff ist halt einfach hier, das hat mich halt gleich so abgeholt, weil Leuchttürme sind ja meistens oder in unserer Förderlandschaft das Gegenteil von langfristig verstetigbaren, gut funktionierenden Geschäftsmodellen, sondern es ist immer dann, da ist kurzfristig viel Geld da und das hat irgendwie einen besonderen Anreiz, weil es vielleicht für die Kommune in dem Moment innovativ ist. Und deshalb habe ich da so ein bisschen plump nachgefragt, was da der Unterschied ist, weil das gibt's schon auch, ne, dass wir Kommunen durch eine Förderung irgendwo reinschubsen oder die dürfen was ausprobieren und dann ist die Erwartungshaltung, dass nicht Geförderte das übernehmen. Aber was die Geförderten damit machen oder also wie der Leuchtturm halt nicht mehr leuchtturmig ist, sondern ein Turm, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Aber wie kommt man da hin, ne? Oder dass dann vielleicht auch Kooperation irgendwie die Essenz ist, aber vielleicht auch nicht, wie du sagst, weil die Herausforderungen zu unterschiedlich sind. Ja, deshalb fand ich den Begriff sehr interessant gewählt.
Ja, nein, definitiv. Und im ASEAN-Projekt sprechen wir oft über die sogenannte Pilot Trap, oder? Weil viele Projekte sind als Pilot gedacht und sogar Leuchtturmprojekte, oder? Mehrmals. Und also normalerweise sind sie also klein, zeitlich begrenzt und oft sehr stark gefördert, sehr viel Ressourcen und Geld. Und das Problem ist, sie funktionieren normalerweise nur unter Spezialbedingungen und lassen sich später schwer skalieren. Und das ist dann heutig das Hot Topic für uns im ASEAN, das Upscaling-Thema. Und deshalb unterscheiden wir zwischen Pilotprojekten und Prototypen. Und was der Unterschied? Oder ein Prototyp ist eher eine kleine erste Version einer Lösung, die später wirklich wachsen soll. Es muss nicht perfekt sein. Wichtig ist, dass man schnell lernt, Feedback bekommt und dann weiterentwickeln kann. Ein bisschen so Design Thinking mäßig, oder? Und mit wenig Ressourcen, aber das schon so Ergebnisse zeigen, um das Projekt zu iterieren, zum Anpassen. Und also ja, tragfähige Modelle entstehen aus meiner Sicht dann, wenn man von Anfang an schon an Skalierung, Governance, Finanzierung ganzheitlich denkt und nicht erst nach Ende der Förderphase, weil heute fragen sich viele von den Städten, was machen wir nach ASEAN? Was machen wir, wenn ASEAN-Projekt vorbei ist? Oder wie können wir diese Lösungen replizieren, skalieren? Und wir haben dann ein Tool im Rahmen des Projekts entwickelt, das heißt das BCED, Business Model Assembler, wo wir die Städte genau dabei unterstützen, probieren, Lösungen gemeinsam schon vom Anfang an strukturiert und praxisnah zu entwickeln und schon mit Skalieren in Sicht. Und aber das ist wirklich das Hot Topic heutzutage am ASEAN-Projekt. Wie können wir vom Pilot zum Prototyp gehen?
Mhm. Ja, ist tatsächlich auch der Punkt, den ich ansprechen wollte, weil du hattest ja auch gesagt, ne, jede Stadt ist individuell und jede Stadt hat ihre Herausforderungen und hat auch einfach die Struktur, mit der sie arbeitet. Ne? Und natürlich kann man die positiv oder negativ beeinflussen, vielleicht mit ähnlichen Mechanismen, aber es ist doch eine große Individualität, sowohl in den Infrastrukturen als auch in den StakeholderInnen, als auch in den Ressourcen, die einem zur Verfügung stellen, ne? Und dann diesen Spagat zu schaffen zwischen, ich glaube, wir wissen mittlerweile, Lösungen funktionieren, wenn sie zu den Strukturen passen, in denen sie genutzt werden. Gleichzeitig sagen wir aber auch, ja, aber diese Strukturen sind ja individuell, und gleichzeitig sagt man auch, Fördermittel sollen möglichst nachhaltig sein, also soll das Ergebnis möglichst mehrfach genutzt werden. Aber dann muss man sich ja auch fragen, widerspricht sich das nicht alles irgendwie ein bisschen, ne? Oder wie legt man das übereinander? Und das ist ja was jetzt vielleicht in diesem Tool, das du gerade beschrieben hast, auch ein Stück weit macht. Ist das, wie kann man sich das vorstellen? Ist es so ein bisschen wie so ein Chatbot und man gibt seine Idee ein, oder gibt man da vielleicht auch die Charakteristika von seiner Stadt ein, oder wie funktioniert das?
Ja, das ist eigentlich ein Kartenspiel. Wir haben ein Kartenspiel, Kartensets entwickelt mit verschiedenen Mustern nach dem magischen Dreieck, oder? Und wir haben diese so Karten mit verschiedenen Mustern entwickelt, um die Teams um die Kreativität ein bisschen zu fördern und damit sie sich überlegen können, okay, was macht Sinn für uns, was passt zu unserem Kontext. Und so zum Beispiel, wir haben drei Kartensets, ein Set zum Akteuren, wer sind so die typischen Akteuren von einer Smart City Lösung, was sind die potenzielle Finanzierungsinstrumenten, und ein anderes Set zu den Beziehungen zwischen den verschiedenen Akteuren was sind die verschiedenen Formen von Zusammenarbeit, und sie gehen durch diese Karten und überlegen sich, und das ist wirklich damit sie ins Gespräch kommen, um Lösungen, die sehr kontextpassend sind, zu entwickeln. Und das ist auch spielerisch, was auch die Idee ist, dass sie dass die technische Teams zusammen mit anderen Stakeholders zusammenkommen, um Geschäftsmodelle entweder zu validieren oder neu zu gestalten.
Und das funktioniert auch so im Spielerischen, oder ist das, also kann man das quasi sich selbst erspielen? Ist das möglich? Oder
ja,
braucht man schon Experten, die dann einen da durchsteuern?
Ja, bis jetzt haben wir alle Workshops moderiert, oder? Und das funktioniert normalerweise besser mit einem externen Moderator, aber das geht auch, oder? Aber wir sind gerade am Überlegen, was die idealtypische Zielgruppen für dieses Tool sein könnten. Also, aber externe Moderation ist eine Möglichkeit. Die Teams können sich aber auch so selbst organisieren, weil mit den Karten kommen auch Einleitungen, wie so die verschiedenen Schritte, aber dann braucht man so eine interne Kompetenz auch so ein bisschen so für Moderation und je nachdem, was für Stakeholders auch zusammenkommen. Aber das sind wir im Moment, wir haben ja schon dieses Tool mit dem Workshop ein paar Mal mit den Asienstädten getestet und auch in anderen Konferenzen oder Events zum Thema, und sind jetzt gerade dabei, die letzte Version zu finalisieren, um weiter so mit anderen Zielgruppen zu testen oder anderen Formaten auch. Aber ich wollte kurz zu einem anderen Stolperstein kommen, weil es geht nicht nur um dass die Herausforderungen auch so divers sind, aber die so ein großer Stolperstein sind häufig politische und regulatorische Rahmenbedingungen auch. Und das sehen wir sehr oft in den ASEAN-Städten, weil technische Teams arbeiten oft sehr agil, innovativ, aber politische Prozesse brauchen normalerweise viel mehr Zeit.
Sind so das Gegenteil, ne?
Ja, dann kommt diese Komplexität, so Wahlen zum Beispiel oder Regierungswechsel oder lange Genehmigungsverfahren. Das alles kann Projekte sehr stark verlangsamen. Und Und noch ein Punkt ist, dass viele Nachhaltigkeitsziele sehr ambitioniert formuliert werden, so wie so die Ziele 2030 und so weiter oder 50. Und aber häufig sind Geschäfts- und Betreibermodelle noch zu kurzfristig gedacht. Und das ist dann, das sind so zusätzliche Herausforderungen, die ich von unseren Erfahrungen sehe.
Ja, ich finde auch häufig sind, also die Messung von Nachhaltigkeitszielen oder generell dieses Aufstellen von KPIs ist bei uns auch ein total großes Thema für Kommunen. Ich habe häufig das Gefühl, dass es zum einen man in diesem typischen kommunalen Doing, dass die Ziele häufig monetär sind, aber die Formulierung von anderen Zielen, von anderen Arten von Zielen eher schwer fällt. Und dann sind die Ziele sehr unspezifisch und dann ist es eben auch schwierig, sie zu erreichen. Das kennen wir alle irgendwie. Also zum ersten Mal sich Ziele zu setzen, ist immer ein bisschen angstbehaftet, weil dann könnte man sie ja nicht erreichen. Ich glaube, es ist so ein ganz typisches, typisches Phänomen. Aber auch dieses, ich glaube, man braucht da drin auch einfach Übung. Und ich glaube, in unterschiedlichen Arbeitskontexten oder Lebenskontexten ist man eben unterschiedlich auch mit diesem Vorgehen vertraut. Aber das merken wir auch total viel, dass diese Wirkungsmessung super wichtig geworden ist, gerade für Nachhaltigkeitsziele. Bei uns wird da viel mit den SDGs operiert. Und dass man die aber schwierig auf sich mappen kann, auf dann seine kleine Stadt oder Kommune, was das SDG 11 dann für mich bedeutet und was ich dazu beitragen kann. Ja.
Ja, vor allen Dingen auch dann am Anfang zu gucken, wo fange ich überhaupt an, ne? Das vergessen viele, wo du sagst, Wirkungsmessung, ne? Vielleicht gibt es noch dieses smarte Ziel. Ich weiß nicht, Monika, ob ihr auch mit den smarten Zielen dann arbeitet, aber ne, man muss wissen, wo fange ich überhaupt an, damit ich weiß, was hat sich eigentlich verändert.
Den Status quo, ja.
Ja, genau. Ja. Und wie können wir diese verschiedenen Arten von Zielen zusammenbringen? Oder ökologische, wirtschaftliche Realität oder soziale Akzeptanz? Und die sind ja so total unterschiedlich, aber alle gleich wichtig.
Mhm. Gibt es denn in dem Ascent-Projekt eine Lieblingsstadt? Also man darf ja keine Lieblinge haben. Oder irgendein Teilprojekt, wo du sagst, das findest du besonders interessant oder besonders spannend oder das hat dich überrascht oder so?
Ja, vielleicht habe ich so Lieblingsstädte für verschiedene Lösungen, oder? Weil es gibt ja zum Beispiel in München machen sie ganz spannende Sachen mit Bürgerbeteiligung und das finde ich ganz toll, was sie da machen in einem bestimmten Quartier. Und oder zum Beispiel in Porto, in Portugal, machen sie auch ganz toll so mit Energiegemeinschaften, wie sie dieses Stakeholder-Management im Rahmen einer Energiegemeinschaft schaffen. Das ist auch sehr spannend. Oder Budapest und Prag haben ähnliche Lösungen zum Affordable Housing Projekte. Und das finde ich auch sehr spannend, weil ja beide haben diese ähnliche Herausforderung, wie kann man diese essentielle Arbeiter in der Stadt behalten, damit sie sich noch leisten können, in der Stadt zu wohnen, oder? Weil die so in beiden Städten, da sehen wir in vielen Städten, dass die Altstadt sehr, sehr teuer für die normale Bürger werden und sie müssen weiter und weiter gehen, aber für diese essentielle Arbeiter, die wirklich in der Stadt sein müssen, dann haben sie diese sehr spannende Projekte für Wohngemeinschaften, die das ermöglicht.
Mhm. Und wie jetzt vielleicht gerade bei dem letzten Projekt finde ich super spannend, ne? Weil gerade für die Großstädte das ja in ganz Europa ein totales Problem wird, wie man dieses, ist ja eine Form auch von Fachkräftesicherung, ne? Und auf der anderen Seite auch von Diversität einfach in einer Stadt, also wer kann in der Stadt wohnen und vielleicht auch in einigen Fällen, dass in der Stadt überhaupt noch jemand wohnt und da nicht nur irgendwelche Investment-Immobilien stehen, die dann leer sind irgendwie das ganze Jahr, sondern dass da auch, dass es auch belebt wird und eine belebte Umgebung ist. Ist das jetzt zum Beispiel ein Projekt oder in Prag und Budapest sind das Projekte, wo auch Digitalisierung einen Beitrag leistet oder ist das da total untergeordnet?
Nein, doch, doch. Diese neue Wohngemeinschaften sollte auch Innovationsbeispiele für Smart City sein oder die so vom die digitale Lösungen werden. Und deswegen ist es auch wichtig, dass solche Projekte von den Kommunen besteuert sind, weil die Kosten normalerweise immer noch mehr, also die Kosten sind höher wie so die Standard Bauprojekte und aber das ist dann die Idee, dass diese Wohngemeinschaften nicht nur diese Diversität und diese soziale Ziele erreichen, sondern auch die Innovation, die digitale Lösungen auch einbringen.
Hey. Wenn man jetzt noch mal ein bisschen weggeht von diesem bestimmten Projekt, sondern so allgemein noch mal auf dieses Thema Geschäfts- und Betreibermodelle, auch im nachhaltigen Sinn für Kommunen, gibt's denn da so vielleicht Empfehlungen, die du hast oder so Do's und Don'ts, so was sollten Kommunen unbedingt beachten und was sollten sie auf jeden Fall vermeiden? Weil du hast, also einen Punkt hattest du zum Beispiel gesagt, man sollte von Beginn an drüber nachdenken, ne? Was ist das Geschäfts- und Betreibermodell oder wo soll das hingehen? Und dass auch die Zeitspanne vom Geschäfts- und Betreibermodell zu dieser Zeitspanne der Erreichung der Ziele irgendwie passt, das hatte ich schon so mitgenommen. Wie macht man das? Also was sind Do's und Don'ts? Wie kriege ich denn diese Nachhaltigkeit auch direkt am Anfang mit in mein Geschäftsmodell integriert?
Ja, also ich glaube, das Wichtigste ist, offen für Experimente und neue Formen der Zusammenarbeit zu bleiben. Weil ich glaube, dass Städte haben so eine Riesenchance, ein Riesenpotenzial für Innovationen, die wir noch nicht kennen, oder? Und mein Rat wäre vielleicht, so früh wie möglich prototypisieren, so Prototypen erstellen und testen und schauen, was funktioniert, was nicht funktioniert, so schnell wie möglich und mit so wenig Ressourcen wie möglich. Und auch verschiedene Stakeholders vom Anfang an einbeziehen. Weil sonst, ja, wird eine Lösung getestet und dann plötzlich kommen die Stakeholders und sagen, nein, das passt nicht oder so. Und daher ist das wichtig, weil daher kommt auch Innovation, oder? Und vielleicht auch nicht warten, bis jede regulatorische Frage geklärt ist. Natürlich braucht es Governance, Sicherheit, sei nicht dagegen, aber Innovation, so reine Innovation entsteht selten unter perfekten Bedingungen. Und vielleicht last but not least hoffnungsvoll bleiben, oder? weil Transformation ist komplex und es wird immer komplexer. Aber wie gesagt, haben Städte enormes Potenzial, positive Veränderungen sichtbar zu machen. Und viele Innovationen brauchen einfach Zeit, Geduld und Stakeholder Management braucht auch sehr viel Resilienz. Und daher, ja, wären diese vielleicht meine Haupttipps. Ja, und vielleicht auch, vielleicht ein letzter Gedanke, Smart City Projekte nicht nur als Technologieprojekte zu betrachten, weil das ist immer sehr attraktiv, oder die Technologien, die Innovationen, weil am Ende geht es nicht nur um die Infrastruktur oder um die digitale Tools, sondern um Menschen, oder? Dass, wenn keine soziale Akzeptanz ist, dann sind die digitale Tools und die Infrastruktur auch nichts wert. Es geht um Menschen, um Zusammenarbeit und gemeinsame Wertschöpfung, nicht nur einseitig, sondern so ganzheitlich.
Ja, das ist so ein schönes Plädoyer, ne? Das
spannend, ja. Cool. Okay. Dann, Nina, hast du noch eine Frage offen?
Ich hätte jetzt vielleicht nur noch eine Frage. Siehst du einen Unterschied zwischen kleinen Städten, Gemeinden, eher ländlichen Städten, Gemeinden und großen Städten? Weil jetzt, wir haben über München, Stockholm, Budapest gesprochen, das sind ja Ja, also schon Metropolen, die sind ja schon lang etabliert, die haben ein ganz anderes Standing. Aber wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich traue mich jetzt nicht, eine kleine schweizerische Stadt zu nennen, das kann ich ja nur falsch aussprechen, aber auch wenn ich jetzt Grenzen ergebe, was weiß ich, Lörrach oder sowas, was machen die? Also können die das genauso machen wie die Großen oder müssen die Kleinen was anders machen?
Ja, ich meine, sogar in den großen Städten sprechen wir von Districts, Quartiere, oder? Und sogar innerhalb einer großen Stadt ist vielleicht ein Quartierslösung nicht für die ganze Stadt replizierbar. Und ich würde sagen, also Quartiere sind fast wie kleine Städte oder kleine Gemeinde. Und hier in der Schweiz kennen wir ein sehr spannendes Beispiel. Das ist ein kleines Dorf, es heißt Lichtensteig. Und sie testen ziemlich innovative Ansätze. Und es sind wirklich so ein ganz kleines Dorf in einem traditionellen Gebiet. Aber der Bürgermeister ist sehr progressiv. Und das bringt mich dann zu diesem Thema vom Mindset, oder? Ich glaube, dass egal ob klein, mittel oder groß, ich glaube, diese Konzepte, diese Ansätze von Ökosystem oder Zusammenarbeit oder neue Zusammenarbeitsformen, ich würde sagen, dass das gilt für alle. Klein, mittel oder groß. Und ich würde sagen, dass, wie gesagt, wir sind mit Ascent vor allem in Großstädten, aber wir, die Lösungen sind sehr lokal. Und ich glaube, das spielt ja nicht so eine große Rolle. Und es kann auch sein, dass in kleinen Städten es sogar unkomplizierter wird, weil dann ist vielleicht weniger komplex, die verschiedenen Akteure, vielleicht nicht so viele Stakeholders zu managen oder, aber das, dann haben wir auch das Mindset-Thema. Mhm. Also es gibt nicht das eine perfekte Modell, oder? Ich glaube, das ist entscheidend, wie, ja, schade, wäre gut. Aber ich glaube, das ist ja entscheidend, wie gut Lösungen an den lokalen Kontext angepasst werden. Mhm. Und wenn wir so diese Inspirationen von den anderen Städten sehen können, ja, können wir ja vielleicht die Kreativität etwas fördern.
Sehr, sehr schön. Ja. Gut, mit diesem Schlusssatz verabschieden wir uns. Danke, dass ihr zugehört habt. Danke, dass ihr auch dabei wart, Monika und Nina. Und bis bald mal wieder. Tschüss.
Danke dir auch,
Anne. Vielen Dank.
Tschüss.
Vielen Dank für das Gespräch. Es war mir eine Freude und ja, tschüss.